Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch die Waffenrüstung Gottes. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Epheserbrief, Kapitel 6. Epheserbrief, Kapitel 6. Wir studieren heute den Vers 14. Ich lese aber ab Vers 10. Epheser, Kapitel 6. Ab Vers 10. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Gott, Allmächtiger, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hast. Wir haben uns versammelt, um dir und dir allein die Ehre zu geben, auf dein Wort zu hören. Und so beten wir, Herr, unterweise uns in der Wahrheit, dass wir stark sind in dir und in der Macht deiner Stärke, dass wir bestehen können vor dem Feind, denn der Herr ist uns zu mächtig. So schenk uns deine Gnade, Herr, dass wir dein Wort empfangen und glauben und danach tun, auf dass wir leben, wie es dir gefällt und du allein alle Ehre empfängst. Dies beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag haben wir gelernt, dass wir einen übermächtigen Feind haben. Der Teufel hat viele Listen, die er anwendet, samt seinem mächtigen Heer von Dämonen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben es zu tun mit geistigen Mächten der Bosheit, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die den bösen Tag über uns bringen wollen, dass wir zu Fall gebracht werden. Sie wünschen sich unseren Untergang. Sie wollen, dass wir nicht ausrichten, was Gott uns aufgetragen hat, sondern überwältigt am Boden liegen. Der Apostel Paulus lehrt uns aber, dass Gott uns heilige Zusagen macht. Gott verspricht uns in seinem Wort, dass wir stark werden können in ihm und in der Macht seiner Stärke. Dass er uns die gesamte Waffenrüstung Gottes darreicht, dass wir sie ergreifen können und anziehen können. Und wir haben gelernt, dass ist Gott selbst es, der diese Waffenrüstung trägt. Wir haben uns Jesaja 59 angeschaut, wo Gott auf sein Volk schaut und sieht, wie sie in Finsternis und Sünde und Ungerechtigkeit sind. Und kein Mann richtet irgendetwas aus, kein Retter ist da. Und so rüstet Gott sich selbst zum Kampf. Er tritt auf gegen das Böse, gegen die Ungerechtigkeit. Und wir haben gelernt, Gott schenkt uns jetzt den Seinen diese Gnade, dass wir in ihm sein dürfen. Dass auch wir bestehen gegen die Ungerechtigkeit, gegen das Böse. Wir sollen nicht dem Satan, dem Feind unterliegen. Wir sollen ihm siegreich widerstehen. Und so beginnt unser Predigttext damit, Vers 14, dass Paulus noch einmal sagt, so steht nun, steht fest da, seid unerschütterlich, seid standhaft. So mancher ist daran gewöhnt, am Boden zu liegen, übermannt, überwältigt vom Feind. Vielleicht hast du verloren, also versagt im Kampf gegen die Sünde, gegen Anfechtung, gegen Verführung. Du hast nachgegeben und dann hast du aufgegeben und nun liegst du da, resignierend am Boden. so soll das Christenleben nicht aussehen. Es heißt in Sprüche 24, Vers 16, denn siebenmal fällt der Gerechte. Ja, er fällt, aber er steht immer wieder auf. Du sollst stehen, du sollst feststehen, du sollst standhaft sein. Du sollst nicht im Boden liegen, im Dreck, im Sündenschmutz. Du sollst unumstößlich dastehen als treuer Soldat Jesu Christi. Wie oft hat Paulus es hier wiederholt, Vers 11? Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und so in unserem Predigtext noch einmal, so steht nun, immer und immer wieder. Bestehen, widerstehen, stehen bleiben, so steht nun. Liegst du vielleicht gerade am Boden, überwältigt vom Feind? Dann erhebe dich aus dem Staub. Liegst du vielleicht vor Angst, zusammengekauert in der Ecke, weil du meinst, du schaffst es nicht, erhebe dich zum Kampf. Vielleicht liegst du da aber auch eingeschläfert, eingelullt vom Feind. Wache auf, erhebe dich zum Kampf. Denn das, ihr Lieben, ist die heilige Bestimmung von uns Christen, die Bestimmung eines jeden Gläubigen. Wir sind ein Volk von Kriegern, ein Geschlecht von Kämpfern des Lichts gegen die Finsternis. Verstehst du, wozu du berufen bist? Du sollst nicht liegen zu den Füßen Satans, sondern Gott bringt den Satan unter deine Füße. Weißt du noch, was Paulus den Römern geschrieben hat? In Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Hast du das gehört? Oder was Christus sagt zu seinen Aposteln in Lukas Kapitel 10, Vers 19, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Nun, wenn wir das nicht mehr klar sehen, dass uns der Sieg in dem Herrn gegeben ist, dann wurden wir betrogen, dann wurden wir getäuscht, dann wurden wir verwirrt. Wenn wir nicht mehr erkennen, dass wir in Christus Überwinder sind, ja mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, so heißt es in Römer 8. Also richte dich auf, du sollst stehen, aufrecht, all das aber nicht in deiner Kraft, als wärest du etwas, sondern in der Kraft des Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, zieh an, was Gott selbst ist, denn es ist ein Kampf des Glaubens. Es ist der Kampf, der gelebt wird durch den Glauben an den Herrn. Vertraue darauf, verlasse dich darauf, schaue nicht auf dich, schaue auf den Herrn, der genug Kraft hat, um dich siegen zu lassen. Der Apostel Paulus zählt nun die einzelnen Teile der Waffenrüstung Gottes auf. Also Paulus zählt die Rüstungsbestandteile, die Gott selbst trägt, auf und die Gott uns zu eigen machen möchte. Und als erstes heißt es hier, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also das Erste, was Paulus hier nennt, ist der Gürtel. Dieser Gurt ist die Wahrheit. Wir sollen uns umgürten mit Wahrheit. Wiederum musst du begreifen, dass dies, was hier beschrieben wird, die Waffenrüstung Gottes ist, die Paulus hier aufzählt. Er schöpft wieder aus dem Propheten Jesaja. Es geht wieder um eine Stelle, wo von Ungerechtigkeit die Rede ist. Aber Gott selbst erscheint, um Gericht zu üben, um Gerechtigkeit zu bringen, um Recht zu verschaffen. Wir lesen das in Jesaja Kapitel 11. Ich lese ab Vers 1. Da heißt es, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gradheit. Und er wird den gewalttätigen Schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften und die Treue der Schurz seiner Lenden. Also hier ist die Rede von einem Mann, von einem Nachkommen Davids. Gemeint ist Christus. Er kommt in der Kraft Gottes. Er ist der Messias. Er kommt, um in Wahrheit zu richten. Das heißt, er streitet gegen alle Lüge, gegen alle Falschheit, gegen alle Gottlosen, gegen die Ungerechtigkeit, die Gewalttätigen, gegen die Unterdrücker. Er befreit sein Volk in Wahrheit. Und in Vers 5 nun heißt es dort, dass dieser himmlische Krieger sich gürtet mit Treue, dass die Treue sein Schurz ist. Treue bedeutet im Hebräischen auch Wahrheit. Und Schurz ist dasselbe Wort wie Gürtel. Das hat dazu geführt, dass als die hebräische Bibel übersetzt wurde ins Griechische in der Septuaginta, also die Bibel, die die Epheser benutzt haben und der Apostel hier zitiert, übersetzt wurde, er gürtet sich mit Wahrheit. Paulus bezieht sich hier auf diesen Vers. Er, der Messias, er gürtet sich mit Wahrheit, ja nicht mit etwas Externen. Er gürtet sich mit seinen eigenen heiligen Gotteseigenschaften. Gott selbst ist die Wahrheit. Und noch einmal, du musst verstehen, dass dieser Kampf, den wir zu kämpfen haben, der Kampf des Herrn ist. Es ist seine Waffenrüstung. Er siegt über alle Feinde und er schenkt nun uns, seinem Volk, Anteil an seinem Sieg, an seinem Triumphzug gegen alles Böse. Und wir sollen in dem Herrn sein und uns in ihm gürten mit der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit wird also als allererstes bei dieser Aufzählung der Ausrüstungsteile genannt. Und so lasst uns nachdenken, was es bedeutet, sich mit Wahrheit zu umgürten. Nun, Krieger, ob jetzt Römer oder Israeliten oder sonstige Kämpfer, umgürteten sich zum Kampf. Ein Krieger zog nicht aus ohne seinen Gürtel, an den Lenden, an seiner Hüfte. Ein Krieger umgürtet sich und das bedeutet, er ist aufbruchbereit, er ist einsatzbereit, er ist bereit zum Kampf, er ist wehrfähig. Das Obergewand wurde in Hüfthöhe hochgegürtet, dass du kein umherflatterndes Gewand hast, nichts, was dir in die Quere kommt, was dich stört beim Kampf, dass du Bewegungsfreiheit, Beinfreiheit hast und man legt das Schwert an den Gurt und sich zu gürten heißt, ich bin kampfbereit. Es steht für die Stärke, für den Einsatz zum Kampf. In 2. Könige 3, Vers 21 lesen wir, dass alle wehrfähigen Männer zusammengerufen wurden. Da heißt es aber wörtlich, es wurden alle zusammengerufen, die sich mit einem Gurt gürtelten. Also jeder wehrfähige Mann, jeder Mann, der bereit ist zum Kampf und seine Hüften umgürtet. Oder Gott fordert Hiob auf, seinen Mann zu stehen. Es heißt in Hiob 38, da antwortete der Herr den Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht hast. Oder Hiob Kapitel 40, Vers 7. Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Also Hiob, du wagst es, deine Stimme zu erheben, dann stell dich hin vor mir wie ein Mann. Gürte deine Lenden. Du sollst wie ein Kämpfer dem Herrn widerstehen. Ich will dir eine Frage stellen. Du wirst auf nichts seine Antwort haben. Gürten heißt mannhaft zu sein, aufzustehen, bereit zu sein. Wenn man sich entgürtet, also den Gurt von seinen Hüften ablegt, dann ist das eine Bezeichnung von Schwäche, von Niederlage, von Unfähigkeit, sich zur Wehr zu setzen. So sagt Hiob über Gott in Hiob 12, Vers 21, Verachtung schüttet er Gott aus auf die Edlen und den Gürtel der Starken lockert er. Also öffnet er. Das heißt, Gott nimmt Männern die Stärke, dass sie keinen Mut mehr haben, sie keine Manneskraft, keine Kraft mehr zum Kampf haben, dass sie wehrlos werden. Oder Jesaja Kapitel 5, da geht es darum, dass Gott ein feindliches Heer ruft zum Gericht und diese Armee wird als stark beschrieben, denn es heißt dort, Vers 27, kein Erschöpfter und kein Stürzender ist bei ihnen, nicht schlummert noch schläft sie, keinem löst sich der Gürtel von seinen Lenden. Keinen öffnet sich der Gürtel. Sie stehen alle da in Kraft. Festen Schrittes stehen sie ihrem Mann und sie lassen sich nicht überwinden. Ist ein Mann entgürtet, dann ist er besiegt. Er ist seiner Kraft zum Kampf beraubt, wie es heißt in Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen, und die Hüften der Könige entgürte ich. Der Herr macht Könige kraftlos. Löst man den Gürtel bei einem Mann, bei einem Krieger, heißt das, man raubt ihm alle Kraft. Die Wehrfähigkeit, die Mannhaftigkeit, die Lenden allgemein in der Heiligen Schrift stehen für die Manneskraft. Sich zu gürten heißt bereit zu sein, mutig und tapfer seinen Mann zu stehen. Das kann man übrigens auch über Frauen sagen. Denn es heißt in Sprüche 31 über die Frau da nach dem Herzen Gottes, da heißt es Vers 17, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft. Halten wir fest. Die Heilige Schrift ist klar. So ein Gurt, ein Gürtel, ist kein bloßes Modeaccessoire. Das waren zumeist breite, schwere, dicke Lederriemen, die für die Kraft stehen, für die Bereitschaft, sich aufzumachen, zu handeln, seinen Mann zu stehen. So auch bei den Römern. Also Paulus sah ja die römischen Soldaten ständig. Und die Römer trugen eine Tunika, also ein Gewand, und dieses Gewand wurde mit dem Gurt fest und hochgebunden. Und natürlich hilft ein Gurt einem auch dabei, einen festen Stand zu haben. Das heißt, das verlagert das Gewicht der Rüstung mehr auf die Hüften. Es bietet also Stützung und Schonung des Rückens und der Wirbelsäule. Und dann waren an dem Gürtel noch die Waffen befestigt, wie Schwert und Dolch, um so auch die Traglast zu erleichtern. Ein Gürtel hilft einem also dabei, fest und stabil zu stehen. Aber der Gürtel ist auch immer eine Symbolkraft. Das heißt, gerade bei den Römern, sie legten höchsten Wert auf ihren Militärgürtel. Der wurde häufig verziert mit Metallbeschlägen und mit Riemen. Und der Gürtel war für den Soldaten eines der wichtigsten Symbole und Zeichen, die er trug. Denn diesen Gürtel trug man ständig. Damit warst du als Soldat erkennbar. Und es war die größte Strafe und ja die größte Schande, wenn man diesen Militärgürtel nicht mehr tragen durfte. Das heißt, du wurdest unehrenhaft entlassen. Also, sich zu gürten für einen Krieger heißt, ich stehe bereit zum Kampf. Ich stehe fest. Ich bin ein Kämpfer. Ich bin ein Soldat. Ich umgürte mich. Heißt, ich bin bereit zum Kampf. So auch bei uns Christen. Wir sind Soldaten Christi und wir müssen umgürtet sein. Und Paulus beginnt damit, ihr müsst umgürtet sein, nicht mit einem verzierten Liederriemen, sondern mit der ungeschminkten Wahrheit. Damit muss alles beginnen, mit der Wahrheit. Diese anzulegen und fest darin zu stehen, wer noch in der Lüge steht, kann keinen Kampf kämpfen. Er ist ja selbst noch im Lager des Feindes und überwunden. Wir sollen keine lose Verbindung mit der Wahrheit haben. Nein, wir sollen sie fest umgeschnallt haben. Wir sollen fest darin stehen. Das ist, was uns Halt gibt. Das ist, was uns stehen lässt. Wir müssen diese Wahrheit umgürtet haben. Sonst sind wir keine wahrhaftigen Krieger. Sonst haben wir keine Kraft. Sonst sind wir nicht Teil von Gottes heiligem Regiment. Aber was bedeutet das jetzt konkret, die Wahrheit uns zu umgürten? Nun, das Wort Wahrheit bedeutet, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, bedeutet so viel wie nicht verborgen oder nicht verschleiert. Also Wahrheit ist das, was Wirklichkeit ist. Wo kein Schleier, keine Verzerrung, wo nichts verborgen wird, sondern so, wie es tatsächlich, so, wie es wirklich ist. Wir können keinen Kampf führen, wenn wir nicht die Wahrheit sehen. Wenn wir nicht verstehen, für wen wir kämpfen, wen wir dienen und gegen wen wir kämpfen, wogegen wir kämpfen, wofür wir kämpfen. Wenn wir nicht klar sehen, wer unser Herr ist und wer unser Feind ist und wie wir zu kämpfen haben. Wenn wir die Dinge nicht wirklich sehen, wie sie sind, dann können wir nicht kämpfen. Dann sind wir kampfunfähig. Wir sind wehrlos. Wir müssen in der Wahrheit sein, in dem, was wirklich Tatsache ist. Sonst sind wir absolut kraftlos und wehrlos und unfähig zum Kampf. Denn, du musst wissen, unser Feind, er ist der Vater der Lüge. So sagt es Jesus uns in Johannes 8, Vers 44. Er sagt zu den Gottlosen: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit. Wie soll in der Wahrheit stehen? Der Teufel, er stand von Anfang an nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Keine, kein bisschen. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also, der Feind, mit dem wir es zu tun haben, seine größte Waffe ist die Lüge. Er stellt die Wahrheit in Frage und er stellt alles auf den Kopf. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er verhüllt die Tatsachen. Er stellt es im falschen Licht dar. Er ist der große Faktenverdreher. Er sorgt bei den Menschen, so haben wir es vorher im Epheserbrief gelesen, für einen verfinsterten Verstand. Dass sie alles nur noch verzerrt und verdreht sehen, dass die Wahrheit versteckt wird. Und das war seine Waffe von Anfang an. Wir lesen es im Garten Eden, Genesis Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Hat Gott wirklich gesagt? Und dann zitiert er Gott völlig verdreht. Weil er hat nicht gesagt, man darf nicht von allen Bäumen. Er hat gesagt, von einem Baum darf man nicht essen. Er ist der große Verdreher der Wahrheit. Er stellt alles in Frage. Er ist der Vater der Lüge. So, dass der Mensch am Ende vollkommen verkehrt und verdreht denkt und dann die Lüge glaubt und liebt und tut. So dass alle Wahrheit unter den Menschen verloren gegangen ist. Wir wissen nicht mehr in Wahrheit, wer Gott ist und was er von uns fordert. Wir wissen nicht mehr, was Sünde ist und was Buße bedeutet und wie man gerettet wird und dass Christus der wahre Erlöser ist und wie man in Wahrheit miteinander umgeht. Wir haben einfach die Wahrheit verloren über alles. Alles ist Lüge geworden. Der Satan hat es geschafft, ein weltweites Netz aus Lüge und Betrug zu spinnen. Er ist der Vater aller Unwahrheit und allen Irrtums. Er ist ein Blender, ein Schwindler, der Meister der Täuschung, der Augenwischerei, der Irreführung. Er gaukelt allen Menschen etwas vor, dass sie die Realität nicht mehr erkennen und sich in einer Scheinwelt befinden. Wir Menschen sind so in Lügen und so in Unkenntnis verstrickt, dass wir von uns aus nicht mehr ausbrechen können. Wir sind selbst Lügner geworden. Wir lieben die Wahrheit, wir lieben die Lüge und tun sie. Wir sind Kinder des großen Lügners, des Vaters der Lüge geworden. Und darum muss eines als allererstes geschehen, und darum spricht es Paulus als erstes an. Wir müssen ausbrechen aus dieser Welt der Lügen. Das können wir aber nicht von uns aus. Wir müssen befreit werden aus dem Netz des Irrtums. Das heißt, unsere Augen müssen geöffnet werden für die Wahrheit, dass wir plötzlich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, wie sie tatsächlich sind und nicht mehr so, wie der Satan es uns vorgaukelt. Wir müssen befreit werden aus dieser Scheinwelt. Erst wenn wir in der Wahrheit stehen, damit umgürtet sind, fest darin stehen, werden wir wehrfähig. Erst dann haben wir den Satan so zum Feind, dass wir in Wahrheit gegen ihn kämpfen können und nicht mehr seine Sklaven sind. Erst dann stehen wir in den Schlachtreihen des Herrn der Heerscharen. Erst dann gehören wir zu ihm. Wir müssen umgürtet sein mit der Wahrheit. Und diese Wahrheit, ihr Lieben, die haben wir Menschen nicht mehr von uns selbst aus. Diese Wahrheit musste uns aus dem Himmel gebracht werden. Diese Wahrheit musste gebracht werden von unserem Herrn Jesus Christus. Es heißt in Johannes 18, ab Vers 37, da sprach Pilatus zu Jesus: Also bist du doch ein König? Und Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Und jetzt hör mal. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also Gott in seiner Freundlichkeit und Gnade hat uns seinem Sohn gesandt, der selbst sein Wort ist, seine Offenbarung, er selbst, die Wahrheit in Person, wie Jesus sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist kein Zufall, dass das hebräische Wort für Wahrheit auch mit Treue übersetzt werden kann, im Sinne von Zuverlässigkeit, denn was der Herr sagt, was der Herr ist und was der Herr tut, das ist fest und beständig, es ist sicher und zuverlässig, das ist Wahrheit. Gott allein, der Herr in sich selbst, ist Wahrheit und alles andere, was von ihm abweicht, von seinem Wort, von seinem Willen, von seinen Taten, ist Lüge, ist Verdrehung. Was Gott tut, was Gott sagt, er ist wahrhaftig. Er ist die Wahrheit in Person. Diese Wahrheit von Gott, die er selbst ist und die er uns gebracht hat in seinem Sohn, diese Wahrheit ist auch zu den Ephesern gekommen. Wir lesen das in Epheser Kapitel 1, Vers 13. Da heißt es, in ihm, in Jesus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, gläubig geworden und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also die Epheser, sie waren alle verstrickt in den Lügen des Satans. Und wenn wir die Apostelgeschichte uns anschauen, dann sehen wir, wie tief verstrickt sie waren in Lügen. Da waren zunächst einmal die Juden, die nicht glauben wollten, dass Jesus der Christus ist, dass er die Wahrheit Gottes bringt. Doch viele von den Juden wurden bekehrt, weil das Wort der Wahrheit, das Evangelium zu ihnen kam und sie rettete. Und Paulus lehrte dann mehrere Jahre in der Schule des Tyrannus. Und wir erfahren dann, was geschah, wie zahlreiche Menschen, die im Okkultismus verstrickt waren, in den finstersten Lügen des Satans, wie sie alle zusammenkamen und Bücher um Bücher zusammentrugen und sie verbrannten im Wert von 50.000 Silbermünzen. Die Leute wurden bekehrt, hinaus aus dem Lügen befreit von all diesen falschen, satanischen Lügen. Und Paulus lehrte die Wahrheit und er lehrte sie auch, dass all diese Götzen, die dort in Ephesus waren, und Ephesus war berühmt für die große Artemis, für diesen Tempel, alle riefen, großes Artemis. Aber Paulus lehrte, all das sind Götzen, sie sind nichtig, sie sind keine wahren Götter. Ein großer Aufstand kam und Verfolgung brach an, weil die Menschen an der Lüge festhalten wollten. Doch etliche wurden befreit aus der Lüge durch die Gnade des Herrn. Die Wahrheit war gekommen nach Ephesus und der Nebel von Betrug und Täuschung wurde gelichtet, wurde durchbrochen von dem Lichtstrahl des Evangeliums, von der Wahrheit, dass einer Gott ist, dass diese Botschaft treu und zuverlässig und jeder Annahme wert ist, dass alle Götzen Lügen sind, dass es einen Herrn und einen Retter gibt. Die Wahrheit, wie jeder Sünder, der sich bekehrt, gerettet werden kann und nun in Fort gemäß der Wahrheit leben soll. Menschen wurden befreit. Wie Jesus selber sagt in Johannes 8, ab Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, das heißt in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn die Wahrheit frei macht, heißt es im Umkehrschluss, dass alle Lüge dich verstrickt, dich versklavt, dich bindet. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Du kannst die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird dich frei machen von all diesen satanischen Bindungen. Und so entstand die Gemeinde in Ephesus, von der es heißt in 1. Timotheus 3, Vers 15, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und das Fundament der Wahrheit. Gott holt sich also aus der ganzen Welt Menschen heraus, um eine Gemeinschaft der Wahrheit zu gründen, wo man wieder in Wahrheit erkennt, wer Gott ist und was er von uns fordert. Achte auch darauf, dass wenn Paulus sagt, umgürtet eure Lenden, dann steht da nicht wörtlich eure Lenden, sondern da steht in Einzahl, umgürtet eure Lende. Also ihr als Gemeinde, ihr sollt sein wie ein Mann, ein Herz und eine Seele. Ihr seid die Säule, das Fundament der Wahrheit. Wenn wir diese Wahrheit angenommen haben, wenn wir von dieser Wahrheit freigemacht wurden, dann fangen wir auch an, die Wahrheit so zu erkennen, dass er uns frei macht mehr und mehr von Sünden, dass wir jetzt entsprechend der Wahrheit leben, dass wir entsprechend der Wahrheit denken und fühlen, dann auch sprechen und handeln. Und so lehrt Paulus dann auch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und im Allen hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und ab Vers 21, Kapitel 4. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr den früheren Lebenswandel, was den angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, also dass ihr anders denkt und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Also wir Christen sollen die Lüge ablegen. Wir sollen in der Wahrheit leben, dass wir dann auch gemäß der Wahrheit miteinander umgehen. Der Apostel Paulus spricht aber in unserem Predigttext konkret über das Anlegen der Wahrheit, um gegen das Böse bestehen zu können. Du kannst nur gegen den Vater der Lüge bestehen, wenn du mit der Wahrheit umgürtet bist. Was bedeutet es nun, sich mit der Wahrheit zu umgürten? Diesen Gurt fest anzulegen, dass er gut sitzt. Nicht locker, nicht halb herunterhängt. Er muss fest sitzen, du darfst ihn niemals ablegen. Der Gurt darf nicht gelöst werden. In dieser Wahrheit zu stehen, noch einmal heißt, die Wahrheit darüber, wer Gott ist. Wer er ist und was er von uns fordert. Die Wahrheit über uns, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Die Wahrheit über diese Welt, dass sie in dem Bösen liegt. Die Wahrheit über den Christus, dass wir allein durch ihn Erlösung haben. Die Wahrheit von dem kommenden Gericht. Die Wahrheit, was es bedeutet, gemäß der Wahrheit zu leben hier auf Erden. Darin festzustehen. Du kannst der Lüge nur widerstehen, dem Satan samt all seinen Täuschungen, wenn du in dem stehst, was die Wahrheit ist. Und du musst verstehen, dass der Satan mächtig ist mit seinen Lügen. Es heißt in 2. Thessalonicher 2, dass Satan wirkt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wunder der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also noch einmal, die Waffe des Vaters der Lüge ist die Lüge. Und er lügt, er betrügt, und zwar im großen Stil, weltweit, global. Er ist gewieft, er ist raffiniert. Seine Lügen sind nicht leicht zu durchschauen. Das heißt, bei ihm ist alles bis ins Detail ausgeklügelt. Er ist Jahrtausende alt. Er ist älter, erfahrener und schlauer als wir alle zusammen. Er ist listiger als alle. Er ist der Meister der Täuschung, der Vater der Lüge. Er kann sich sogar verstellen. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 14, der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Das gehört. Es ist also nicht einfach so offensichtlich. Der Feind arbeitet mit Täuschungen. Meine Frage ist, erkennst du das System an Lügen? Er arbeitet mit Lügen auf allen Gebieten. Erkennst du das? Oder bist du selbst noch gefangen in der Lüge? Der Satan kommt und er redet uns Menschen ein, dass er uns durch seine Lügen befreien will von Knechtschaft. Er knechtet uns, redet uns aber Freiheit ein. Also im Garten Eden, wie, ihr dürft nicht von so einem bestimmten Baum da essen. Das Gott, was er da sagt, das engt euch ein. Er will euch davon abhalten, in die wahre Freiheit zu kommen. Er will euch nur kontrollieren. Ihr selbst könnt sein wie Gott. Ihr könnt euer Leben selbst bestimmen. Ihr könnt entscheiden, was gut und böse ist. Diese Verführung, dass er dir einredet, er befreit dich und in Wirklichkeit knechtet er dich, zieht sich durch alles. Er kommt und sagt, dieser Glaube an einen heiligen Gott mit seinen Geboten, das engt einen doch ein. Und er bietet dir abertausende Religionen und Weltanschauungen an. Die Römer mit, oder die Griechen, oder Hinduismus, oder was auch immer, mit unzähligen Göttern. Wer gefällt dir am besten? Wer ist genauso bösartig wie du? Wer ist genauso ein Lügner wie du? Schaff dir doch Götter nach deinem eigenen Bild. Oder bete einfach ein Tier an. Einfach die Schöpfung. Oder was, du willst selber Gott sein? Hier ist das Mormontum, hier ist Scientology und was weiß ich, welche Dinge. Stört es dich, dass Jesus der Christus ist, der für Schuld am Kreuz stirbt? Hier ist der Islam. Jesus ist nur ein Prophet und er ist niemals am Kreuz gestorben. Oder du willst gar keinen Gott, kein Problem. Hier ist der Atheismus. Und es kommt in dem Gewand der Klugheit und der, ach, so Wissenschaftlichkeit. Alles ist nur durch Zufall entstanden. Aus dem Nichts. Da gibt es keinen Schöpfer. Das engt uns ein, das knechtet uns. Wir wollen Freiheit haben. Woher kommt der Mensch? Ach, einfach ein natürlicher Entwicklungsprozess durch Evolution. Alles andere, das würde uns ja einengen. Dann würde ja jemand über uns stehen. Mann und Frau, zwei Geschlechter, festgelegt. Das engt uns ein, das knechtet uns. Wir wollen Freiheit haben. Wie die Sexualität gehört einfach in die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das engt uns ein. Wir wollen das nicht. Wir wollen Freiheit haben. Ein Kind im Mutterleib soll ein Kind sein? Das knechtet uns ein. Das beschränkt mich in mein Glücklichsein. Nein, niemand schreibt uns vor, dass wir diese Kinder nicht umbringen könnten. Christentum, die Kirche, alles Märchen, alles Moralisten, es schränkt uns ein. Und immer wieder kommt der Satan und verspricht dir seliges Leben in Freiheit. Und du merkst nicht, wie er dich mit all seinen Lügen knechtet, wie du ein Sklave der Sünde bist und letztendlich alle Freiheit verloren hast. Und zwar auf abertausenden Gebieten lügt er, in allen Bereichen. Er erfindet Irrlehren ohne Ende. Den Ephesern wurde gesagt in Apostelgeschichte 20, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge lehren. Paulus warnt die Epheser in Kapitel 4, dass sie nicht mehr Unmündige sein sollen, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lügen über Gott, Lügen über Christus, Lügen über die Bibel, Lügen über die Gemeinden, Lügen über Lügen. Sag, siehst du nicht die Macht der Lüge? Und siehst du sie nicht gerade auch in den letzten Jahren? Diese Macht von Massenmedien und der Manipulation mittels Halbwahrheiten oder Verschleierung von Tatsachen oder Verschweigen von Informationen oder einfach einseitiger Berichterstattung. Und wehe, du stellst es in Frage. Die Zeit würde doch gar nicht ausreichen, alle Lügen aufzuzählen. Und glaub bloß nicht, das sei ein neues Phänomen. Es war seit dem Sündenfall so, dass die Menschen verstrickt sind in Lügen über Lügen. Und jetzt sagst du vielleicht, übertreib nicht. Das ist doch Schwarzmalerei. Du kannst doch nicht immer so negativ sein, dass du in allem Lügen und Verschwörungen siehst. Nein, du verstehst nicht. Es geht nicht darum, dass du durch diese Welt läufst, immer ängstlich und mürrisch und hinter allem immer Lüge und Verschwörung dann siehst und es laut aufrufst. Es geht darum, dass du die Wahrheit erkennst und eine biblische Weltsicht hast. Die Bibel lehrt, dass die ganze Welt in Lügen verstrickt ist. Die Bibel lehrt, alle Menschen sind Lügner. Und dass es eben keine weltliche Ideologie gibt oder irgendwelche neutralen Bereiche, die nicht böse wären oder wo keine Lüge drin ist. Die biblische Weltanschauung, die der Wahrheit gemäß ist, lehrt dich, wörtliches Zitat aus der Bibel, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Alles ist von den Lügen des Satans infiltriert. Also was sollte man dann jetzt tun? Also wenn du diese Information durch die Heilige Schrift bekommst, dass überall Lügen um uns herum sind, was sollte man dann tun? Sollte man den ganzen Tag auf YouTube verbringen? Und dann ein Video nach dem anderen sehen über die Wahrheit über den 11. September, die Wahrheit über den Ursprung des Covid-Virus, ist es im Labor entstanden oder nicht? Die Wahrheit über, was wird von den Freimaurern kontrolliert? Die Wahrheit über jenes, dieses oder jenes? Nein, wenn du das weißt, solltest du nicht den ganzen Tag auf YouTube verbringen. Du solltest den ganzen Tag vor der Heiligen Schrift verbringen. Du solltest die Wahrheit, die Gott offenbart hat, in seinem Sohn, in der Heiligen Schrift, darüber nachsinnen. Tag und Nacht. Heißt es nicht in Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also der Satan kommt mit all seinen Lügen. Er will dich umgarnen, er will dich einlullen, Er will dich verführen, du aber stehst dort, umgürtet an deinen Lenden mit Wahrheit. Dass du darin feststehst, was Gott gesagt und offenbart hat. Dann wird dich der Feind nicht überwältigen können. Dann wirst du stabil, standhaft stehen bleiben können. Du wirst dich behaupten können im Kampf. Und ihr Lieben, jeder Christ, jeder wahre Christ kennt diesen Kampf um die Wahrheit. Alle, die nicht in der Lüge leben wollen, sondern in der Wahrheit, werden konfrontiert. Du wirst es erleben, dass Leute zu dir sagen, wie du glaubst nicht an die Evolutionstheorie? Das ist schon lange bewiesen. Alle Wissenschaftler glauben das. Es gibt tausende Fakten. Wie kannst du das noch in Frage stellen? Du bist nicht mehr ganz bei Trost. Wie? Du glaubst nicht, dass man sich sein Geschlecht selber aussuchen kann? Alle Psychologen sagen das mittlerweile. Es gibt hunderte Geschlechter und Identitäten, dass man sich selbst... Du bist so rückständig? Wie, die Ehe ist nur zwischen Mann und Frau? Kann denn Liebe Sünde sein? Wie, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel? Und alle, die das nicht glauben, kommen in die Hölle? Wie? Es sind ja jetzt nur ein paar Beispiele, die wir hier nennen können. Wie oft werden wir damit konfrontiert, dass Lügen herrschen um uns herum? Und das betrifft auch viel kleinere Fragen, wo es ganz unscheinbar wirkt, wo wir die Lüge vielleicht gar nicht merken. Und manche fragen sich ja, der Apostel Paulus redet hier von einem Streit gegen den Satan, von dieser kosmologischen Schlacht. Das klingt gewaltig, aber wo sehen wir denn Besessene? Wo sehen wir denn den Fürst der Finsternis? Er verfolgt uns doch gar nicht. Meine Nachbarn sind so freundlich. Niemand will mir was Böses. Du bist blind für den Kampf. Du erkennst nicht, dass der Satan mit Lügen kommt. Überall. In der Schule, in den Medien, an der Uni. Mundpropaganda in der Familie, ob das in der Erziehung ist, in Büchern oder auf YouTube oder Social Media oder wo auch immer. Die Menschen werden gesteuert. Der Satan bietet ihnen eine Scheinwelt an, wo alles gelogen ist, wo nichts mehr Wirklichkeit ist, wo man einfach einen schönen Filter drauflegt und alles ist in Ordnung. Und der Facebook-Chef hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, er möchte ein neues Zeitalter einläuten, das alles verändern wird. Wenn du dachtest, das Internet hat die Welt verändert, das wird alles verändern. Er bietet uns nun die virtuelle Welt an, das Metaversum, wo alle einfach nur noch eine Brille aufsetzen und dann in die Realität einsteigen, in der sie leben möchten. Sie schaffen sich ihre eigene Welt, virtuell, wo du alles sein kannst, was du willst, wo du alles schaffen kannst, was du willst, wo du einfach eingelullt wirst. Und überall laufen wir rum mit unseren Smartphones und überall werden wir beschallt und beeinflusst, in eine bestimmte Richtung zu denken, durch die Werbung und all das, was uns präsentiert wird. Und wir merken es nicht einmal. Die Massen, alle Kulturen werden beherrscht von unsichtbaren Mächten, von dem Satan und seinen Dämonen, die uns steuern und kontrollieren wollen, in eine Richtung zu denken, ob es dir auffällt oder nicht, nämlich gottesfeindlich. Und wenn es dir jetzt noch nicht auffällt, ist dir kaum noch zu helfen, möge Gott dir die Augen öffnen, aber du wirst sehen, wozu das alles führt. Die Wahrheit zu hassen und Gott zu verachten. Es heißt in Epheser 2, Vers 2, dass wir gerettet wurden aus den Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß den Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und ihr Lieben, es wird auch immer verrückter. Wir hatten den Modernismus vor einigen Jahrzehnten. Da haben die Leute gesagt, also wir sind die aufgeklärten Menschen, wir sind die Forscher, die Wissenschaftler, die Intellektuellen. Das war die philosophische Weltsicht, wir können die Dinge ergründen. Wir brauchen keinen Gott, der uns etwas offenbart. Wir haben die Wissenschaft, wir sind wissenschaftsgläubig, wir haben einen Verstand, wir können selber rausfinden, was richtig ist und was falsch. Das ist schon gottlos durch und durch. Aber der Postmodernismus, das, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, geht noch weiter. Die Leute sagen einfach mehr, die sagen jetzt plötzlich, es gibt einfach gar keine absolute Wahrheit mehr. Alles ist relativ. Ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine. Und jeder hat seine Interpretation. Und wehe, du kommst und bist irgendwie dogmatisch. Und es gibt plötzlich keinen Standard mehr, kein objektives, universell gültiges, jeder so subjektiv, persönlich. Alles ist eine Reise zur Wahrheit Und der gemeinsame Dialog, Austausch hilft uns auf diesem Weg. Und wehe, du bist so arrogant, dass du aufstehst und sagst, das ist die Wahrheit. Bloß keine absoluten Aussagen. Ist es das, was Paulus uns hier sagt? Er sagt, ihr habt die Wahrheit. Ihr sollt diese Wahrheit nehmen und euch damit umgürten. Ihr habt die Wahrheit, lasst ihr niemals einreden. Die Wahrheit wäre nicht absolut. So wie es uns offenbart ist in der Heiligen Schrift, ist es Wahrheit. Daran sollst du nicht zweifeln und nicht schwanken, sondern feststehen in der Wahrheit. Wir haben es nicht zu tun mit Spekulation, sondern mit Wahrheit. Lasst uns sprechen, wenn wir konfrontiert sind mit Lügen. Ich stehe hier in der Wahrheit Gottes, ich kann nicht anders. Ich rücke nicht davon ab, ich lege es nicht ab, ich lasse die Wahrheit nicht, ich löse meinen Gürtel nicht. Und das ist das Problem, das wir haben heutzutage in den Kirchen. Dr. Francis Schaeffer, den ich sehr empfehle zu lesen, sagt einmal Folgendes. Hierin liegt das große evangelikale Desaster, das Versagen der evangelikalen Welt, dass sie nicht mehr für die Wahrheit als Wahrheit einstehen. Es gibt nur ein Wort dafür, Anpassung. Die evangelikale Kirche hat sich dem Geist dieser Welt, dieser Zeit angepasst. Warum? Wahrheit bringt Konfrontation mit sich. Die Wahrheit verlangt Konfrontation. Liebevolle Konfrontation, aber dennoch Konfrontation. Wenn unser Reflex immer die Anpassung ist, ohne Rücksicht auf die Zentralität der Wahrheit, dann stimmt etwas nicht. Zitat Ende. Der Satan greift dich an, dass du nicht mehr für die Wahrheit einstehst. Du musst dich mit der Wahrheit umgürten und sagen, ich lasse die Wahrheit nicht. Ich stehe in der Wahrheit, ich widerstehe dem Vater der Lüge, in den ich mich umgürte mit der Wahrheit Gottes. Und je mehr die Lügen herrschen, desto enger schnalle ich meinen Gurt um. Aber ihr Lieben, es geht hier nicht nur um globale, nationale, kulturelle Lügen. Auch persönlich flüstert dir der Satan Lügen ein. Er kommt und seine Diener in den schwächsten Stunden und sagt, keinesfalls kann Gott dir noch vergeben. Da ist keine Gnade mehr für dich. Du brauchst gar nichts mehr hoffen. Oder ganz im Gegenteil, er kommt. Du brauchst keine Vergebung. Du brauchst doch keine Buße. Du bist ein guter Mensch. Lass dir nicht einreden, dass du ein Sünder bist. Vielleicht kommt er mit der Lüge. Du bist nichts, du kannst nichts, niemand mag dich, gib auf, das wird eh nichts. Und du schaust auf dich. Und auf das, was du kannst und du bist und du kreist und kreist dich um dich selbst und verzagst. Oder er kommt und sagt, schau, wer du bist und was du kannst, wie toll du bist und wie falsch all die anderen sind. Sie sind alle Heuchler, aber du bist der einzig Wahre und du schaust auf dich und kreist um dich und du bist stolz. Oder ist es einfach nur, dass er dir einredet und sagt, wenn du doch nur auf diese eine Webseite gehst und klickst und dir gewisse Dinge anschaust, dann wirst du glücklich und das ist das, was du heute brauchst? Mit welchen Lügen kommt der Satan? So viele persönliche, tausende und abertausende Lügen, mit denen er dich einlullen will. Was du lernen musst, ist, dass du die Wahrheit nimmst, die Gott dir gegeben hat und sie anwendest auf alle Gedanken, die dir von außen oder die dir von innen begegnen. Wie es heißt in 2. Korinther Kapitel 10 ab Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also darum geht es, die Wahrheit Gottes zu kennen, sie uns anzueignen, uns nicht füttern zu lassen mit der Lüge, sondern alles zu prüfen und alles in uns zu bekämpfen, das nicht passt zu der Wahrheit Gottes, zum Gehorsam Jesu Christi. Alles, was sich gegen ihn auflehnt. Wir müssen unser Denken formen und erneuern lassen. In der Gemeinde, der Säule der Wahrheit, in der Heiligen Schrift, die gepredigt werden soll. Wir müssen alle Irrlehre ablehnen und alle Heuchelei ablegen, die Wahrheit verkündigen, für die Wahrheit eintreten, die Wahrheit verteidigen und die Wahrheit leben. zu lernen, sich zu gürten in der Wahrheit und nicht davon abzuweichen. Schau in der Heiligen Schrift auf die Brüder und Schwestern und in der Kirchengeschichte, die ihr Leben hingegeben haben für die Wahrheit. Spurgeon hat es einmal so ausgedrückt, dass unsere Väter am Glauben bereit waren, für scheinbar nebensächliche Dinge der Heiligen Schrift, bereit waren, auf dem Scheiterhaufen zu sterben. Wir sind heute nicht mal bereit, sagt Spurgeon, den kleinsten Teil unseres kleinsten Fingers zu opfern für irgendeine Wahrheit. Lieber passen wir uns an, lieber knicken wir ein. Wir müssen in der Wahrheit stehen, denn die Lüge um uns herum wird immer mächtiger. Darum möge der Herr dir und mir, uns allen, jeden Einzelnen, diese Gnade schenken, in der Wahrheit zu stehen und fest zu widerstehen, dem Vater der Lüge. Es heißt in Johannes 1, Vers 14 über Christus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nun, in ihm ist Wahrheit. Er ist voller Wahrheit. Aber in ihm ist auch die Fülle der Gnade. Und wenn du vielleicht heute hier bist und in so manche Lüge gefallen bist, verführt wurdest, in Anfechtung gefallen bist und merkst, dass du nicht so standst in der Wahrheit, wie du hättest tun sollen. Vielleicht hast du dich geschämt für die Wahrheit auf deinem Arbeitsplatz und hast geschwiegen, wo du hättest sprechen sollen. Schau, Jesus Christus ist voller Wahrheit, aber er ist auch voller Gnade. Komm heute zu ihm, zu dem, der die Wahrheit in Person ist, der aber auch die Gnade in Person ist. Komm zu ihm, lass dich neu stärken und erhebe dich. Denn der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht immer wieder auf. Denn der Herr ist gnädig, uns aufzuhelfen und uns neu zu stärken und uns zu befreien, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit uns frei macht, uns die Gnade zu schenken, in der Wahrheit zu stehen und zu bestehen, mögen die Lügen noch umso mächtiger um uns werden. Er wird uns bewahren. Gepriesen, er sei unser Herr, der voller Gnade ist und voller Wahrheit. Amen.